Unibet. Episode 102. Mike Stewart, Trainer, Grizzlies Wolfsburg.
Eishockey in Österreich hat einen Platz. Es hat einen Platz. Und durch ein bisschen Entwicklung und Leute, die dranbleiben, es ist noch immer ein Top-Liga. Was, die waren vertreten dort in der Champions League, viel auch mit dabei. Das finde ich super. Und das gefällt mir. Vor allem ist eh klar, in Europa, Fußball ist Nummer eins. In Österreich, Skifahren, ja, ist riesig. Aber Eishockey ist der geilste Sportart der Welt. Und ich hoffe, dass wir mehr und mehr Fans zu uns gewinnen können.
Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Torhänder abgefälscht und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht.
Unibet Hockey. O'Clock. Es gibt immer wieder den Fall, dass es Return Guests bei Unibet Hockey O'Clock gibt, aber bei wenigen freut es mich so sehr, dass er sich tatsächlich die Zeit für einen zweiten Auftritt nimmt. Es ist tatsächlich 2 Jahre her, dass wir, wenn man so will, in seinem Sabbatical ein klein wenig miteinander plaudern durften. Seither hat sich extrem viel getan. Seither ist er auch in die deutsche Eishockeyliga zurückgekehrt, nämlich in die Penny DEL. Seither ist er äußerst erfolgreich unterwegs bei den Grizzlies in Wolfsburg. Es ist natürlich niemand geringerer als die VSV-Legende und der Erfolgstrainer Mike Stewart. Und Mike, freue mich außerordentlich, dass du Zeit für Unibet Hockey O'Clock nimmst.
Ja, vielen Dank, Martin. Danke für die Einladung. Und ich finde deine Stimme, ich meine, echt sexy.
Ja, Gott, ich muss das tatsächlich vorausschicken. Eine kleine Erkältung hat mich erwischt. Also ich hoffe, dass über unseren Talk meine Stimme auch das tatsächlich durchhält. Inhaltlich geht es sowieso nur um dich. Ich versuche da nur ein klein wenig auch den Rahmen zu setzen. Zuallererst einmal vielleicht auch für alle Hörerinnen und Hörer, die dich von vor 2 Jahren an dieser Stelle noch in Erinnerung haben, wo wir, weiß ich noch ganz genau, telefoniert haben. Du bist daheim in Calgary in deinem Büro gesessen und wir haben einen super Hockey-Talk gehabt und das ist jetzt kein Geheimnis, dass man mit dir ausgezeichnet über Eishockey reden kann. Aber wie hat es dich dann letztlich nach Wolfsburg verschlagen?
Ja, ich meine, damals, es war die Corona-Saison erstens. Meine Zeit in Köln ist zu Ende gekommen, leider ohne Erfolg. Und dann plötzlich Corona ist auf uns alle gelandet und ich fand mich zu Hause und ich war in Deutschland hin und her, bin ich gependelt. Und ganz ehrlich, wenn man denkt, wie stressig das Eishockey-Business ist. Ich bin ein Eishockey-Fan und der Unterschied zwischen einer Eishockey-Partie zu anschauen und Weltmeisterschaft oder NHL-Playoffs, ich kann es genießen als Fan, wenn du mittendrin arbeitest. Es ist Stress, es ist Action, es ist nie langweilig. Und es tut man gut. Wir sind süchtig, wir, die in der Eishockey-Industrie arbeiten. Aber dann, ich habe es vermisst. Und ganz ehrlich, mein ganzer Körper und Seele und Geist ist erst noch 6 oder 7 Monaten, wenn ich richtig, echt, okay, es ist, wie es ist, Corona-Saison, es gibt wenig Jobs zu haben. Ich kam runter, ich habe es genossen, aber dann war auf der Jobsuche und zum Glück, ich war in Kontakt mit 3 Mannschaften zu der Zeitpunkt. Charlie Flieger auf hier in Wolfsburg hat mich kontaktiert, relativ schnell über die Bühne gebracht und auf einmal war ich wieder im Rennen und es hat mir gut getan und vor allem in eine gute Situation zu fallen. Das passiert nicht jedem Coach und hier in Wolfsburg, wir haben immer eine Chance zu gewinnen.
Und darauf werden wir auch noch ein klein wenig eingehen können. Gerade wenn man auf Wolfsburg blickt im deutschen Eishockey, ist das mittlerweile mehr als nur eine Marke, eine sehr, sehr erfolgreiche Organisation. Gerade in den letzten 10 Jahren mit, ich glaube, 3 Finalteilnahmen. Vergangenes Jahr ging es erneut bis ins Semifinale. Da hat vor dir auch Pavel Groß einen großen, no pun intended, Job gemacht mit den Grizzlies. Da ist sehr viel organisatorische Stabilität auch mit Charlie Fliegauf mit dabei. Aber wenn du jetzt einem Österreicher, einer Österreicherin die Organisation Grizzlies Wolfsburg beschreiben müsstest, wie würdest du das tun?
Es ist eher Ich meine, ich habe in Augsburg gearbeitet, in Köln und jetzt in Wolfsburg. Und es ist durchaus professionell insofern, dass die merken, das ist es Sportbusiness. Es ist nicht nur ein Sport selber. So zum Beispiel hier in Wolfsburg, wir haben eigentlich zwei Geschäftsführer. Einen, der dafür verantwortlich ist, die Finanzen in Ordnung zu kriegen. Und ist auch angestellt beim VW. So unser Gönner oder Hauptsponsor ist VW hier in Wolfsburg. Hier ist der Hauptquartier von dem ganzen Konzern. Und dann auch dazu, wir haben einen zweiten Geschäftsführer, ist Charlie Fliegauf. Der mischt sich in den Finanzen ein, um einen Überblick zu haben. Aber grundsätzlich, er ist dafür verantwortlich, dass als General Manager, als Sportdirektor. Und wir arbeiten Hand in Hand zusammen. Ich habe dir vor dem Podcast losgegangen ist, erzählt, dass ich bin gerade von einem Aufsichtsrat Besprechung gekommen und wir sitzen rum und ich in jedem Quartal ich muss einen Bericht, ein Update abgeben und dann wir reden über Finanzen, Verträge, alles drum und dran. So das ganze Konstrukt, das ist schon ein bisschen anders. Aber man merkt, um weiterzukommen im Profisport, egal ob das Eishockey, Basketball, Volleyball, Fußball ist, die gehen zusammen. Die wirtschaftliche und das sportliche zusammen.
Und das ist auch etwas, auch darüber haben wir uns im Vorgespräch unterhalten, dass hierzulande vielleicht der einen oder anderen Organisation fehlt. Und das ist in diesem Fall jetzt nicht einmal so sehr ein Kritikpunkt, weil es oft auch einfach am Budget mangelt. Aber diese Aufteilung in sportliche Kompetenz und dann auch in Finanz- und wirtschaftliche Kompetenz, das sieht man auch in großen Ligen wie der Schweizer National League oder noch größeren Ligen als der Penny DEL, dass das schon Sinn macht und dass das dann auch letztlich hilft, das Eishockey weiterzuentwickeln. Aber wenn wir nochmal ganz kurz bei den Grizzlies Wolfsburg bleiben, du hast dort organisatorisch eine unfassbare Kontinuität vorgefunden. Charlie Fliegauf ist weit über ein Jahrzehnt, glaube ich, als Manager schon aktiv und immer sehr erfolgreich. Du hast mit Tyler Haskins eine Vereinslegende, auch den langjährigen Kapitän und Torschützen vom Dienst als Assistant vorgefunden. Wie war es für dich, dich da ins in Anführungszeichen gemachte Bett zu legen, zu wissen, da ist eine hohe organisatorische Stabilität vorhanden?
Es gibt mir als Cheftrainer die Möglichkeit, nicht nur in Ruhe zu arbeiten, Martin. Es ist eher, heutzutage modernes Eishockey ist so kompliziert und so, wie soll ich sagen, zwangshaft, dass alleine in meinem Trainerstab, ich habe zwei Assistenztrainer, Tyler Haskins hast du schon erwähnt, Gary Schuchak ist auch mit dabei in seiner zweiten Saison. Er hat Erfahrung aus Nordamerika, hat in der NHL gespielt. Auch dazu, wir haben einen Full-Time Performance Coach, zwei Betreuer. Und so für mich als Cheftrainer, das ist nicht nur das Eishockey, das Sportliche. Ich meine, ich habe meinen eigenen Stab zu managen. So, ich würde sagen, vielleicht 20% von meinem Job oder meinen Alltag ist eher Eishockey. Das Training, mit meinen Spielern zu reden, die auf Laune zu halten, wenn es so weit es geht. Und dann der Rest ist auch ein bisschen, es ist Business. Es ist, ja, meine Leute, die ich mache ein Konstrukt, wie die Lines of Communication laufen sollen, wie wir Protokolle für verschiedene Situationen haben, alleine mit meinem Physio, also Return to Play Protokoll. Unsere medizinische Abteilung sind wir ständig im Kontakt mit denen. Wir haben drei oder vier Ärzte, die hier in Wolfsburg involviert sind. So, jeden Tag ist es anders. Etwas Neues taucht auf, das ist eh klar. Aber im Laufe der Zeit, ich bin mehr reif geworden als Cheftrainer. Ich fühle mich wohl in dieser Rolle. Und es ist nicht nur das Eishockey-Know-how. Es ist eher, kannst du in einer Firma führen, letztendlich. Und das ist auch ein Teil von den Cheftrainer sein Job heutzutage.
Und das ist extrem spannend, dass du das so umreißt. Und gerade die letzten Folgen von Unibet Hockey Clock ist es sehr häufig auch darum gegangen, Organisations- Kultur und wie sich auch Trainer mittlerweile entwickeln müssen, um mit dem modernen Menschen auch Schritt zu halten. Und für alle Hörerinnen und Hörer, die vielleicht die Folge 100 noch nicht gehört haben, da habe ich mit Markus Peintner, das ist mittlerweile der Verantwortliche für alle Nachwuchsstufen beim KAC U15 und drunter, und mit Robert Lukas, der in Linz den gesamten Nachwuchs verantwortet, ein klein wenig über Culture, nämlich Team Culture auch gesprochen, und wie man sowas definiert, wer sowas definiert und wie viel Einfluss man dann vielleicht auch als neuer Trainer darauf hat. Wie ist dieser Prozess in Wolfsburg vonstatten gegangen? Wie viel Culture war schon vorhanden und wie formbar war das vielleicht auch noch mit den Werten, die du unbedingt implementiert haben wolltest?
Ja, sehr guter Punkt. Und Ian Peinzi, wir haben das mehrmals eigentlich besprochen. Wir haben eine gleiche Einstellung, gleiche Meinung dazu. Und alleine, wir nehmen Wolfsburg als Beispiel. Die haben lang mit Pavel Groß hier eine Kultur aufgebaut. Und es ist nicht nur mit Pav, es war auch mit Charlie. Und dann, Pav ist weggegangen und die Kultur hat sich geändert. Und es war nicht vielleicht optimal, sage ich einfach so. Und dann, ich bin reingekommen, ich habe gemerkt, okay, hier ist eine Baustelle, hier ist eine nächste Baustelle. Und wir reden nicht nur von den Spielern, wir reden von, wie wird hier im Hintergrund gearbeitet. Und zum Glück, ich bringe Erfahrung mit, und wir haben unsere Protokolle geändert. Es hat eine Weile gedauert, weil über Nacht passiert gar nichts. Aber im Laufe der Zeit, meine Leute, wir der Wolfsburger, wie soll ich sagen, nicht nur Mannschaft, aber die Leute, die im Hintergrund arbeiten, haben gelernt, wie ich ticke, was ich erwarte. Und im Laufe der Zeit hat begonnen zu fließen. Und das macht das Ganze einfacher, weil alleine für einen Eishockeyspieler, und aus meiner Erfahrung, das habe ich mehrmals eigentlich gesehen und gespürt, ist, wenn es gibt eine Konstanz in das Arbeitsumfeld, es bringt alle in Ruhe. Und dann du kannst in Ruhe weiterarbeiten. Und nur als Spieler und dann als Coach ist es noch wichtiger, weißt, dass jeder weiß, was zu tun ist. Es wird ab und zu verschiedene Meinungen schon geben, aber dann können wir miteinander kommunizieren und eine Lösung finden. Es ist ganz easy zu changen. Ganz easy. Aber eine Lösung zu finden, das ist schwierig. Und mit kompetenten Leuten zu arbeiten, dadurch kannst du einen langfristigen Plan setzen und letztendlich auf die Erfolge auf dem Eis arbeiten. Aber es geht alles zusammen. Und ich muss sagen, ich arbeite mit guten Leuten hier und es macht Spaß, aber es ist nie, wir haben unsere Ups und Downs wie in jedem Sportclub, gell? Wäre schön, wenn du immer gewinnen könntest, aber das ist nie oder selten der Fall. Aber im Laufe der Zeit, ich glaube, das ist eine super Arbeitsstelle für mich, und wir haben Erfolg letztes Jahr gehabt. Wir hoffen, dass wir den nächsten Schritt in dieser Saison machen können.
Und deswegen, und das wird einem ja auch häufig als Floskel ausgelegt, ist der Prozess tatsächlich so wichtig und müssen die auch definiert werden.
Ja.
Und die nächste Frage ist von dir vielleicht auch teilweise schon beantwortet worden, aber ich habe schon mit mehreren Leuten geredet, die während dem Corona-Jahr oder dem ersten Jahr, wo die Pandemie voll durchgeschlagen hat, sich selbst einfach mal eine Pause verordnet hatten und kein Coach waren, kein Spieler waren, nicht für die Medien gearbeitet haben. Mhm. Und die allermeisten haben gesagt, das hat ihnen sehr, sehr gut getan. Es hat auch ihren Horizont erweitert. Gab's bei dir Dinge aus deinem Sabbatical, die dort passiert sind, wo du dir gedacht hast, die möchtest du jetzt versuchen umzusetzen für deine professionelle Karriere? Oder war es nach der Rückkehr ins Traineramt wieder Business as usual?
Nein, das ist eine sehr gute Frage, weil was ich mitgenommen habe, ist eher Kleinigkeiten zu genießen, wenn ich weg von der Halle bin. Das schaffe ich nicht immer. Aber alleine ein Spaziergang. Martin, es hört sich so blöd an. Aber einfach ein Spaziergang für mich war langweilig und a waste of time, Zeitverschwendung. Aber dann in der Corona-Saison, ich war zu Hause, immer mit dem Hund unterwegs oder mit meiner Frau, und wir haben nur uns unterhalten und über was um jenes. Aber nicht Eishockey. Und wenn du mittendrin in dieser Industrie arbeitest, es ist ein Job und du bist mittendrin von einem Kampf von Anfang August bis, wenn du Glück hast, das heißt Finale und das heißt Mai oder Ende April. Und einfach zu merken, dass es ungesund ist, erstens ist es ungesund und um einen besseren Übersicht zu bekommen, wie deine, letztendlich die Spieler sind Menschen. Wie können wir die beste Leistung abrufen? Und normalerweise ist mit Unterstützung, ja, so klar, ab und zu muss laut werden, die brauchen einen Weckruf, aber im Großen und Ganzen, es war eher das Menschliche. Was ich rausgezogen habe, ist eher das Menschliche. Wie kann ich, letztendlich, ich bin im Dienst meiner Spieler, ist meine Einstellung geworden, ist meine neue Einstellung. Und ja, ich bin der Chef und wir haben zu tun, aber als Diktator rumzulaufen, das geht gar nicht. Mit dieser Generation von Eishockeyspielern, du kannst nur verlieren.
Auch das ist spannend, wie sich der Spieler an sich auch entwickelt hat, wie viel mehr da mittlerweile auch reinfließt. Und trotzdem hast du es geschafft, die Grizzlies Wolfsburg wieder sehr erfolgreich in die Saison zu führen. Natürlich mit den üblichen Ups and Downs, aber aktuell steht Tabellenrang 5 zu Buche. Wir zeichnen das Gespräch an einem Montag auf. Das erscheint am Mittwoch. Zwischen jetzt und dem Erscheinungstermin liegt noch ein Spiel in Schwenningen. Also es kann noch ein wenig weiter nach oben gehen oder vielleicht auch ein klein wenig weiter zurück. Aber wenn man die Saison vielleicht als Ganzes betrachtet, dann, und weißt du, bist Perfektionist und alle streben danach besser zu werden, dann läuft es eigentlich ganz gut gegen die in Anführungszeichen Kleinen. Und gegen die Großen gab es vielleicht noch nicht die Big Points, die man sich vielleicht auch selbst erwartet. Ist das eine faire Beobachtung oder würdest du das anders sehen?
Ich sehe es ein bisschen anders insofern, dass wir haben Berlin, glaube ich, nur einmal gespielt bis jetzt. Die haben mehr Schwierigkeiten in dieser Saison, aber normalerweise, die waren zweimal hintereinander, waren die deutsche Meister. München, wir haben zweimal gespielt, aber vorher, das war mal am letzten Freitag, wir haben einen 3-Tore-Vorsprung verspielt. So, wir können mit München spielen, das weiß ich. Wir sind auf Augenhöhe. Und dann alleine mit Bremerhaven, irgendwie, die haben einen Weg gefunden, uns dreimal zu schlagen. Ich bin mir nicht sicher, wie und warum. Aber, die Saison ist so verdammt lang und das ist genau der Perspektive, nicht zu verlieren oder einfach zu sagen, hey, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben Punkte hergegeben. Wir haben ein Thema nur nagelneu bei uns. Wir haben drei aus den letzten vier Partien, wir haben einen Vorsprung verspielt. Und dann in Overtime verloren oder in Shootout verloren. Aber wir waren dran. Und so, das ist eine Phase. Und es gibt diese verschiedenen Phasen in der Saison. Und deswegen sage ich, es ist nie langweilig. Genau wenn du glaubst, du hast alles im Griff, etwas läuft schief. Es ist automatisch im Sport. Weil wir reden über Menschen. Weißt du, die sind keine Roboter. So, vor 5 Wochen auf einmal, wir haben keine Tore schießen können. Wir haben teilweise unsere Gegner dominiert. Und trotzdem verlieren wir 2-1 in noch 6 Minuten oder 2-1 in Overtime. Aber unser Team-Defense war richtig gut und unsere Goalies haben super gehalten. Und dann, wir sind in einer Phase jetzt, wo wir schlagen Kapital raus von unseren Torchancen, aber unser Team-Defense ist ein bisschen schlampig geworden. Und unser Penalty-Killing ist nicht so stark wie erwünscht. Aber unser Powerplay ist bärenstark, knapp an 30%. So, das meine ich, und das ist das Gute. Ich meine, es ist nie langweilig, es gibt immer eine neue Challenge um die Ecke. Und jeden Tag, wenn ich reinkomme, ich weiß, dass es gibt ich bin oft wie ein Feuerwehrmann. Sogar wenn es gut läuft. Es gibt Kleinigkeiten und wir haben drei von unseren Jungs hier, Frauen sind schwanger. Und wir hatten, wie nennt man das? RS-Virus haben wir im Team gehabt. Und Krankheiten und der schlägt drauf und der ist verletzt und irgendwie die Jungs zusammenzubringen, verstehen, dass wir können das kompensieren, wenn wir zusammenarbeiten. Das ist eher die Kunst. Und zurück zum Kultur, Team Culture. Du musst die richtigen Leute haben. Weißt, du kannst, wenn mit den richtigen Charakteren und wenn du das im Team hast, rede oft von der Regel der Mehrheit. Wenn die Mehrheit von deiner Mannschaft positiv ist, die sind bereit zu arbeiten, die sind lernwillig, die werden sogar die Jungs, die vielleicht nicht so gestrebt sind, mitbringen. Aber andersrum, der Regel der Mehrheit, wenn mehr als 50 oder sage ich 6% von der Mannschaft eher negativ ist, vielleicht ein bisschen faul ist, vielleicht charakterlich nicht top sind, die werden die Jungs, die immer positiv, die werden die runterziehen. So, wir haben gute Jungs. Ich meine, letztendlich ein Coach, die kann Scotty Bowman sein. Und wenn du die Pferde nicht hast, du kannst du Rennen nicht gewinnen. Und zum Glück, wir uns charakterlich, die Jungs sind in Ordnung, die sind bereit zu arbeiten, die sind lernwillig. Die hassen es zu verlieren. Und das gefällt mir vielleicht am meisten. You have to learn to hate losing more than you love winning. Schwer zu übersetzen, aber ich glaube, das ist eine Profi-Mentalität.
Wahrscheinlich verlieren muss man mehr hassen, als das Gewinnen tatsächlich zu lieben, wäre jetzt die clunky Version eines Versuches, einer deutschen Übersetzung.
Ja, danke.
Aber was du gerade gesagt hast, schon so perfekt zeigt, ist dieses Mikromanagement, das man auch betreiben muss, auch tatsächlich zu wissen, was einen Menschen abseits des Eises beschäftigt und dass sich daraus dann auch dann leistungstechnisch Ups und Downs ergeben, das ist völlig normal, aber weil du, um jetzt auf Sportliche zurückzukehren, auch diese unfassbare Partie am vergangenen Donnerstag gegen Red Bull München angesprochen hast, wo man einen 3-Tore-Vorsprung aus der Hand gegeben hat in der Verlängerung, wie befriedigend, wie zufriedenstellend ist es dann aber gleichzeitig zu wissen, nächste Chance kommt am Sonntag, ja. 3-Tore-Vorsprung wird sehr früh herausgespielt und dann auch entsprechend über die Zeit gebracht. Wie schön ist es dann auch zu sehen, dass Dinge, die man dann vielleicht aus der Donnerstagspartie als Takeaways definiert hat, gleich am Sonntag umgesetzt werden?
Ja, sehr gute Frage, weil es ist eigentlich uns zweimal hintereinander passiert. In Straubing 4-1 mit 7 Minuten noch zu spielen. Wir spielen einen 3-Tore-Vorsprung in 7 Minuten. Und dann eine Partie, wir besprechen das, wir gehen durch die Videoanalyse, alles drum und dran. Jungs, bleibt dran, wir kennen das. Nächste Partie steht 5-3 mit 2 Minuten noch zu spielen. Zack, zack, 5-6 Gegentore kassiert. Nächste und dann in Penaltyschießen haben wir verloren. Und dann wir besprechen das wieder. Und das ist das Glauben zu halten. Jungs, es wird schon werden. Weißt, wir sind gut genug, wir sind mental stark genug, etc., etc. Und dann gestern Abend, wir waren in Nürnberg und schnell 3-0 in Führung gegangen, nach 20 Minuten, perfekt, gut. Aber dann ein Gegentor in der ersten Minute, 1,5 Minuten sind gespielt worden im zweiten Drittel. Aber die Jungs sind nicht nervös geworden, die haben weitergespielt, die sind aggressiv geblieben. Wenn Mannschaft nervös wird, normalerweise werden sie zu passiv. Und das ist nicht unser Stil, das ist nicht unsere Spielweise. Wir gehen auf die Attacke. Die Jungs sind dran geblieben. Nürnberg war besser, die haben Chancen gehabt, aber die Zusammenarbeit und das Glauben war zu spüren. Und letztendlich, wir haben es über die Zeit gebracht und 4-1 gewonnen. So diese als Coach, das ist ein Genuss, Martin, wirklich. Zu sehen, dass deine Jungs, die entwickeln sich, die werden reifer, die werden stärker. Stärker als, nicht nur als Sportler, aber als Männer. Und das gefällt mir. Das ist ein net benefit von meinem Job.
Mir vor dieser Unterhaltung natürlich auch bei den Kolleginnen und Kollegen von Unibet und Klein bin ich erkundigt, was es denn für spannende Zahlen rund um die Grizzlies Wolfsburg gibt. Und wir leben in einer Zeit von Advanced Metrics und da hat wahrscheinlich jeder so seine eigenen Metrics, in die er Vertrauen setzt, an die er auch glaubt. Und bei Unibet gibt es einen Formbarometer und die sehen aufgrund der letzten 6 Partien, wo es nur 2 Siege gab, dieses Formbarometer aktuell bei 33%. Wenn man die 100 hernimmt, dann schöpft Wolfsburg laut diesem Barometer ein Drittel des Potenziales aus. Wo glaubst du, also ob das jetzt stimmt oder nicht, wissen natürlich nur die Statistikerinnen und Statistiker bei Unibet, aber wie viel unausgeschöpftes Potenzial gibt es aktuell bei den Grizzlies?
Ich finde relativ viel. Wirklich, weil ich gehe ein bisschen zurück, weil wir haben 9 neue Leute ins Team gebracht, obwohl letztes Jahr relativ erfolgreich war. Aber wir wollten ein paar Änderungen machen und dann wir haben 3 sogar hier in Deutschland, in Wolfsburg, unser Etat ist sehr gesund und robust. Aber es gibt 3 Big Boys, Berlin, München und Mannheim. Und wir haben einen Top-Spieler und einen Top-Verteidiger und zwei Top-Centers an Berlin, Mannheim und München verloren. So, wir bringen neue Leute rein. Und dann mit Champions League, es hat einen extra Stress gegeben, weil unsere Vorbereitungsphase war nur 4 Wochen lang statt 6. So, okay, so schnell wie möglich die Jungs in eine Reihe zu bringen. Wir ziehen zusammen, wie kriegen wir das hin? Dann die Gruppenphase in Champions League, on top der Hauptrunde und diese Doppelschicht, die Belastung, Martin. Ich hätte nie gedacht, was das für eine Belastung war. Verletzungen, Krankheiten, extra Reisen, hin und her. Wir haben den Schnitt jetzt seit dem 1. September, wir haben nur zwei Trainingseinheiten hintereinander gehabt. Es war im Schnitt, ich glaube, es ist eine Partie alle 2,4 Tage. So, das heißt freiwilliges Training, um die Mannschaft zu regenerieren lassen und dann Spieltag. So, das zur Seite. Aber wir sind weitergekommen. Diese Ausfälle, wir hatten Stürmer, die als Verteidiger gespielt haben, Verteidiger, die als Außenstürmer, als Flügel gespielt haben. Und wir haben einen Weg gefunden. Und das zeigt Widerstandsfähigkeiten. Und so gestern, die letzte Partie gegen Nürnberg, das war Halbzeit, eine DL-Hauptrunde. Und ich glaube, wenn wir gesund werden, nur einmal in der ganzen Saison habe ich mein Wunsch-Line-Up eigentlich gehabt. Einmal. Und wir hatten 28 Mal in der Hauptrunde gespielt und auch Champions League. So 36 Partien, nur einmal haben wir unsere beste Line-Up zusammen gehabt. So, wenn wir gesund werden, es wird besser werden. Wir können mehr konstant spielen. Aber sogar die Jungs, die Erfahrung, dass die rausgekriegt haben durch diese verschiedenen Phasen der Saison, das macht uns stärker. Es ist automatisch. Das ist nicht Coaching. Wir haben einen Weg gefunden. Die haben Erfolg damit gehabt. Und um das geht's. Das ist ein Reinforcement. Du wirst belohnt für ihre harte Arbeit. Und ja, so ich glaube, die Metrics, das ist auch ein interessantes Thema für Analytics im Profisport und jetzt im Eishockey sogar DL, SHL, einige Ligen in Europa benutzen diese Analytics und die spielen eine Rolle jetzt bei meinen Entscheidungen für die Zukunft, wenn wir reden von der Saison weiter hinaus, aber auch jetzt mittendrin von der Saison, wer ist eigentlich ein Überblick von der ganzen Saison kriegen wir von Analytics, aber auch Spiel zu Spiel, wer war gut in der Zweikämpfe? Das ist schwer zu quantifizieren. Und wir gehen durch Stunden von Video. Aber trotzdem, gewisse Dinge gehen verloren. Und ich schaue jetzt von der letzten Partie, ich habe erwartete Tore. Und es ist individuell. Positive Events und Negative Events. Ich habe vor mir auch, was habe ich da? Zweikämpfe. Und Scheibenbesitz. Und komischerweise ein Spieler von uns, ein Ausländer, punktet nicht so regelmäßig wie gewünscht, aber seine Metrics sind ausgezeichnet. Und wenn man sieht, ja, er hat die Scheibe aus seinem Schaufel meistens. Er hat, glaube ich, bis jetzt 12 Stangenschüsse gehabt. Er, weißt du, seine Metrics sind gut. So, was ist, er bleibt ein Powerplay, weil irgendwann einmal der Knoten wird platzen. Und der ist ein Spieler, den wir brauchen. Er hat seine Schwierigkeiten jetzt an, aber es wird schon werden. Ich bin fest davon überzeugt.
Es sind zwei spannende Dinge drinnen. Einerseits organisatorisch vielleicht auch für das eine oder andere Team in Österreich, das sich auch noch nicht an Metrics ranwagt, weil es dieses Zahlen, Daten, Faktenwerk nicht gibt. Ich finde das super, wenn damit gearbeitet wird. Ich bin selber ein Statistikfreak und hätte sehr gern viel, viel mehr auf diesem Sektor in Österreich. Aber da sind wir wahrscheinlich noch ein Jahrzehnt hinter den Top-Ligen am europäischen Kontinent. Und das Zweite ist, das muss Musik für die Fans der Grizzlies Wolfsburg sein, beziehungsweise für deren Ohren, dass das beste Lineup erst einmal passiert ist in einer Saison, die auch so unregelmäßige Spiele bringt. Da wird dann am Donnerstag gespielt, dann wird dann am Sonntag gespielt, dann wird dann am Dienstag gespielt, dann wird dann am Freitag gespielt, dann hast du die Champions Hockey League wieder Dienstag oder Mittwoch. Also das ist ganz, ganz schwierig, wenn man sich da auch mal in deine Lage oder die des Teams und der Spieler reinversetzen muss. Und ich glaube, das nötigt einem dann noch viel mehr Respekt ab, wo die Grizzlies aktuell stehen. Möchte auch auf eine der sehr positiven Entwicklungen und spielerischen Überraschungen eingehen, nämlich auch auf einen Spieler, den man noch aus Eishockey-League-Zeiten kennt, Darren Archibald, der für die Spurs Vienna Capitals vor ein paar Jahren im Einsatz war, ist aktuell ex-equo Top-Torschütze der Liga, ist auch für die Kolleginnen und Kollegen von Unibet mit einer Quote von 4,85 der Top-Favorit auf den Torschützenkönig. Warum läuft es gerade bei Darren Archibald offensiv so gut?
Ich habe ihn raus aus Wien geholt, gell? Und ich glaube, Archie, seine Spielweise, es passt hier in der DL 1:1. Er ist ein Power-Forward. Der ist groß, er kann sich bewegen, hat gute Hände. Ob er ein Feintechniker ist er nicht, Martin. Sein Arbeitsplatz ist rund ums Tor. Und im Powerplay, er ist net front. Er hat gute Hände, er kann einen Release machen und Leute finden auf dem Eis. Aber sein Abfälschungsqualitäten sind unglaublich gut. Sein Timing beim Screens. Er spielt Körper, der ist tough. Aber letztendlich, er ist ein Eishockeyspieler. Und wenn ich das sage, ich meine, sein Eishockey-IQ ist richtig hoch. Und so vielleicht, ja, der wird nicht 1-gegen-1 viele Verteidiger schlagen in der DL oder sogar in Österreich. Passt. Aber ja, ich versuche, meine Spieler in Positionen zu bringen, wo die Erfolg haben können. Und mit Archie, er spielt mit zwei Technikern. Im Powerplay, er steht vor das Tor. In der Defensive arbeitet wie ein Profi. Man sieht, dass er NHL-Erfahrung hat. Weil wenn ich ein Video nehmen könnte von Archie in unser Drittel, wie ein Außenstürmer, wie ein Flügel arbeiten sollte, das ist Darren Archibald. Durch und durch. So. Und er spielt mit guten Leuten. Das ist, wenn man alleine da steht, er kann nichts bewegen. Weißt du, er spielt mit in einer Top-Reihe, unsere Top-Reihe jetzt dann. Morley, er hat in Zagreb gespielt, ein Top-Mittelstürmer und ein jüngerer Deutschen, Louis Schinko, er wird ein Top-Spieler in der DL. Aber diese Mission, die haben eine Chemie gefunden. Das ist einer von wenigen aus meiner Reihen, die ganze Saison bis jetzt zusammengespielt hat. Die sind gesund geblieben, die haben Chemie gefunden, die schießen Tore, die arbeiten gut in beide Richtungen, die machen ein super Backchecking, die arbeiten in unser Drittel gut. Na, es ist ein, ja, zurück zum Archie, der ist ein Profi und ist auch ein Leader. Er ist Assistenz-Captain hier bei uns.
Wenn man sich die Kaderveränderungen ansieht und eben auch mit ein paar Liga-Insidern in Deutschland natürlich gesprochen, fand ich es relativ spannend, dass sie gesagt haben, Wolfsburg ist merklich schneller geworden, wenn man den Kader der letzten Saison mit dem dieser Saison vergleicht. War das eines der Hauptziele, mehr Speed aufs Eis zu bekommen?
Ja, im Vergleich zum letzten Jahr, wir waren ein heavy, heavy Team letztes Jahr. Vielleicht nicht mit Absicht, aber ich sage halt, wir hatten Leute, die macht jeden Check fertig. Die waren tough. Wir hatten ein paar Tippler, die waren schon mit dabei. Gell? Aber die Jungs, wir waren eher vielleicht ein bisschen mehr Grobmotoriker. Wir haben Eishockey spielen können, aber so waren wir gebaut. Gell? Und in diesem Jahr, wir haben ein paar Leute gefunden, die extra Team Speed reingebracht, aus dem deutschen Markt und auch aus dem ausländischen Markt. Und heutzutage, man sieht das rund um die Welt. Speed. Du brauchst ein Eishockey-IQ. Und hier ist der perfekte Kombi. Und das ist verdammt schwer zu finden. Speed und Smart. Aber wir sind deutlich, deutlich schneller geworden. In der Verteidigung, auch im Sturm. Und das gibt uns mehr Möglichkeiten auf den Vorcheck. Wir sind ein Vorchecking-Team. Ich will, dass alle 5 aktiviert sind. Und wir wollen die Scheibe tief bringen. Rein mit der Scheibe reinlaufen, wenn es geht. Aber wenn nicht, Scheibe tief und dann eine Scheibe gewinnen. Und dann, wir können an die Arbeit gehen, in die offensiven Zone. Und durch Speed und Härte, das ist uns gelungen. Ich meine, es ist immer Work in Progress, aber so sind wir gebaut.
Womit wir wieder beim Prozess angelangt sind, möchte mit dir das Thema DEL vorerst kurz abschließen, bevor ich mit dir noch einen kleinen Exkurs wagen möchte. Ich habe mich nämlich auch ein klein wenig mit den Meisterschaftsfavoriten und den Quoten auseinandergesetzt. Und gerade die Wettanbieter, die diversen, die haben ja, gerade wenn man auch nach Nordamerika blickt und das, was Vegas so ausspuckt, immer Näschen für Trends und Dinge, die passieren können. Und da ist ja auch sehr viel mit Prognostizieren verbunden. Und du hast die Big Three, die Big Four im deutschen Eishockey schon angesprochen. Und die kommen natürlich auch alle bei den Meisterschaftsfavoriten vor. Der aktuell größte für die Buchmacherinnen und Buchmacher ist München. No surprise, mit 2,75. Dahinter Mannheim mit 4,5. Dann ist Wolfsburg mit einer 10er-Quote schon ein klein wenig weiter dahinter. Aber Berlin, aktuell wohlgemerkt 13. von 15 Teams in der Penny DEL mit 17 Punkten Rückstand auf Wolfsburg und 34 auf die Tabellenführung, ist immer noch laut Buchmacherinnen und Buchmachern von Unibet der drittgrößte Favorit auf die deutsche Meisterschaft. Wie viel Respekt vor Berlin, glaubst du, schwingt da mit?
Respekt schon, aber das ist auch schon, ich meine, ich will nicht sagen Insider-Information, aber das ist, die Szene ist nicht falsch, Martin. Ich warte bis die das wieder auf der Reihe kriegen. Was die für Qualität vor allem im Sturm haben, boah, in der Verteidigung, die haben mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ich meine, das ist kein Geheimnis, dass ich glaube im Tor, die haben ein paar Probleme gehabt oder vielleicht ist man nicht so stabil, wie die gehofft haben. Aber Berlin ist eine Mannschaft, sage ich halt so, wenn die unter der Top 10 kommen, dann sind sie gefährlich.
Und genau deswegen wird auch noch sehr viel Eishockey gespielt. Die Berliner Meisterschaftsquote so ganz nebenbei 6,75. Und auch spannend, es werkt dort natürlich immer noch Serge Aubin mit Craig Stroy, beide noch aus alten Ebel-Zeiten bekannt. Ich habe den kleinen Exkurs auch angesprochen, den ich mit dir machen möchte, weil ich es so spannend finde, mit dir als Trainerpersönlichkeit zu sprechen, dich auch als Spieler im Fernsehen miterlebt zu haben und diese Entwicklungen, die damit einhergehen. Und deswegen habe ich mal jemanden aus deinem direkteren Umfeld gefragt, wie es denn ist, quasi bei dem Trainer Mike Stewart embedded zu sein, beim Trainer Mike Stewart auch ein klein wenig mitlaufen zu dürfen. Und dankenswerterweise ist niemand geringerer als Markus Peintner, dein langjähriger Teamgefährte auch in Villach und, glaube ich, guter Freund dem Ganzen nachgekommen. Ich habe ihn gefragt, was dich auszeichnet, wie das ist, von dir lernen zu dürfen, wie diese Prozesse ablaufen. Und er hat mir eine sehr lange Nachricht zukommen lassen. Ich hoffe, du hast noch ein paar Minuten Zeit, nämlich, glaube ich, 5,5 an der Zahl, um auch mal die Außenperspektive zu bekommen, die auch den Hörerinnen und Hörern jetzt offerieren möchte. Das ist, was Markus Peintner über das Hospitieren bei Mike Stewart zu sagen hatte.
Hallo Martin, ich durfte Mike Stucke Stewart als Mitspieler, als Coach und vor allem als Mensch kennenlernen und vor allem schätzen lernen. Ich war in einer sehr angenehmen Situation, dass ich eine Auszeit vom Eishockey genommen habe und habe dadurch Zeit gehabt, bei verschiedenen Teams zu hospitieren, zum einen beim Doug Mason in Graz, beim Matt McElwain in Salzburg und so weiter. Unter anderem war ich aber auch beim Kölner Hain, beim Mike Stewart. Ich habe zuerst nicht gewusst, ob das so einfach ist, ob man da einfach nur anrufen kann und man wird eingeladen. Bei Mike war das aber ganz einfach. Er hat sofort gesagt, Bernd, pack deine Sachen und bitte komm nach Köln. Es war für mich eine sehr aufschlussreiche Zeit. Für mich war es sehr beeindruckend, wie er mit der Mannschaft umgegangen ist. Es war sehr angenehm, weil er mich wirklich involviert hat in das Ganze. Ich habe nicht nur von außen die Trainings betrachten und beobachten dürfen, sondern bei verschiedenen Team-Meetings oder Videoanalysen habe ich in der Kabine sein dürfen und diese miterleben. Er war sehr offen als Typ, er war auch sehr wissbegierig. War jetzt eigentlich kein One-Way-Street, wo ich nach Köln gehe und von ihm Informationen einhole und besser werden will, sondern er war sehr offen für Informationen von meiner Seite. Er wollte auch zum Beispiel wissen, was ich beobachtet habe bei den Trainings, was ich anders machen würde. Das ist natürlich sehr interessant, wenn man einen Typ Menschen hat, der der nicht glaubt, alles zu wissen, sondern ganz im Gegenteil, der in der täglichen Arbeit besser werden will und auch andere Meinungen zulässt. Es war noch recht witzig, weil der Mike hat natürlich sehr viel zum Tun gehabt und er hat bewusst zu Hause ganz wenige Eishockey-Tafeln, Eishockey-Informationen gehabt, da er einfach zu Hause Ruhe haben wollte. Er wollte wegkommen vom Eishockey, was meiner Meinung nach überragende Idee ist und mir wahrscheinlich als Coach auch gut getan hätte. Er hat immer gesagt, du gearbeitet wird in der Eishalle, dort kann sein, dass die Tage sehr, sehr lang werden, aber wenn er daheim ist, dann will er relaxen, dann will er vielleicht mit der Familie quatschen und so weiter und so fort. Nachdem ich aber bei ihm war und zwei Eishockey-Verrückte aufeinander getroffen sind, ist sich das alles nicht ganz ausgegangen und wir haben gleich am ersten Abend, weiß ich noch, ich bin angekommen, sie haben um 14 Uhr Spiel gehabt, ich bin glaube ich um 17 oder 18 Uhr am Abend angekommen. Und am ersten Abend sind wir, glaube ich, bis um 4 oder 5 in der Früh gesessen. Wir haben irgendwelche Bleistifte gesucht, Kugelschreiber, irgendwelche leeren Zettel, damit wir die Eisfläche aufzeichnen können, dass wir verschiedene taktische Sachen durchgehen können und vielleicht auch bis zum gewissen Grad das Spiel analysieren. Und das war einfach interessant. Zuerst habe ich persönlich gedacht, okay, wir werden vielleicht eine Bille trinken und das war's dann. Aber wie gesagt, das sind zwei Eishockey-Verrückte aufeinander getroffen. Da ist die ganze Nacht diskutiert worden und das ist eigentlich die ganze Woche so weitergegangen. Zu Mike Stewart will ich noch sagen, ich habe ihn sehr früh kennengelernt als Spieler. Ich war, glaube ich, 24 oder 25 Jahre alt, zuerst als Gegenspieler, wo er Jagd auf den Markus Bendtner gemacht hat, als ich noch bei den Black Wings war. Da hat es schon eine große Rivalität gegeben und er hat eigentlich nur gewartet, bis der richtige Zeitpunkt kommt, bis er die Handschuhe schmeißen kann und auf mich losgehen kann. Logischerweise hat er diesen Fight gewonnen. Ich habe es überlebt, das war das Wichtigste. Wir haben uns dann 2 Jahre später näher kennengelernt, nachdem ich im Nationalteam mit ihm zusammengespielt habe und bei Villach und dann habe ich den Menschen Mike Stewart kennengelernt. Es war für mich immer beeindruckend, mit was einem Einsatz und Leidenschaft er nicht nur in die Spiele, in die Ligaspiele gegangen ist, sondern jedes einzelne Training war für ihn ein Test. Dort war er wirklich wie auf einer Mission, wo er jedes 1 gegen 1 gewinnen wollte. Wenn wir Spiele gehabt haben, 3 gegen 3, Cross-Eyes, wo es wirklich ein Spiel im Training war, er hat nicht verlieren können. Das war für ihn das Schlimmste und du hast ihm auch nach einer Niederlage im Training nicht anreden können. Und ich glaube, das hat den Mike Stewart ausgemacht, dass er absoluter Gewinner ist. Er hat diese Gewinnermentalität und nicht nur in den Spielen, sondern in der täglichen Arbeit. Und das zeichnet ihn natürlich nicht nur als Spieler, sondern auch als Coach aus. Als Mensch war er unser Leader in der Mannschaft. Er hat die Mannschaft zusammengehalten, wenn es gebraucht hat, ist er lauter geworden. Auf der anderen Seite, wenn er gemerkt hat, okay, jetzt müssen wir als Mannschaft näher zusammenrücken, hat er vielleicht einmal eine Teamparty organisiert. Also er war für uns wirklich eine Führungspersönlichkeit, der manchmal schon Züge eines Trainers angenommen hat und deswegen war für mich nur logisch, dass er nicht nur ein Trainer wird, sondern einer der besten Trainer in Europa wird.
Und da steckt so viel drinnen, dass wir wahrscheinlich nochmal eine ganze Folge aufzeichnen könnten. Nur mit den Dingen, die Markus Bendtner voll des Lobes auch für dich gefunden hat, über die ich erzählen konnte. Und deswegen ist es auch spannend, wir zeichnen das Video zwar auf, aber erscheinen wird dieser Podcast wie immer nur als Audiovariante. Du musstest das eine oder andere Mal tatsächlich schmunzeln.
Ja, das stimmt. Ich meine, ich nehme es als Kompliment, aber es gibt einen Grund dafür. Vor allem über Haufen Respekt für Peinzi. Peinzi für mich als, okay, zuerst als Spieler. Wenn er zu uns gekommen ist, mit ein paar anderen Spielern, Thomas Pfeffer ist einer davon, ein paar andere waren mit dabei. Unser Kern war schon gut in Villach, gell? Aber dann, wir haben ein paar extra Leute reingebracht und Peinzi war einer davon. Und dadurch haben wir gewonnen. Wir sind Meister geworden. Und Peinzi für mich, ich meine, das ist auch kein Geheimnis, Peinzi war nie der Schnellste, gell? Aber er sagt eins, er war einer von den smartesten Spieler, die ich je kennengelernt habe. Und dann im Laufe der Zeit, wir sind gute Freunde geworden, Nationalteam zusammen und dann bei den Coaching kommen. Und ich meine, alleine, ich meine, das Give and Take, ich meine, ich habe von Peinzi auch gelernt. Das ist das Gute, ja. So alles, was Ich meine, ich bin sehr honoriert, dass er das sagt, aber ich halte ihn auf einem sehr hohen Niveau, wirklich als Mensch und auch als Eishockey-Fachmann. Und das ist er. Und jetzt, ich finde es super, dass er eigentlich in den Nachwuchsbereich arbeitet, weil er bringt seinen ganzen Know-how an die nächste Generation ran. Und das ist, ich meine, für mich, das ist nur ein net Benefit für Nachwuchs, für alle Spieler, die ihn als Coach haben, als Trainer haben. Und ich meine, er ist mein Buddy für forever. Und den habe ich gehasst, Martin, holy shit. Den habe ich gehasst, wenn er in Linz gespielt hat, so eine Rate, den wollte ich in jede Partie umbringen. Und ich habe 2 Jahre lang warten müssen, bevor ich meine Chance gekriegt habe. Weil entweder es war ein Playoff-Spiel, Martin, du lachst, aber es stimmt eh. Und ich war halbwegs, so viel war ich nicht, ich war diszipliniert genug, um zu sagen, boah, es ist 3-2 steht es jetzt an, mit 5 Minuten noch zu spielen, ich darf nichts machen. Wir spielen in den Playoffs, ich darf nichts machen. So endlich in der Vorbereitungsphase, wir haben in Linz gespielt und sogar in diesem Partie habe ich gewartet bis die letzten 3 Minuten. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, jetzt ist schon Zeit, Heinzi. Und dann habe ich nicht gekonnt, aber dann habe ich gehasst, aber im Laufe der Zeit, man sieht es. Oft die Leute, die du hast am meisten auf dem Eis, sind the best guys off the ice. Und das ist genau, wie Heinzi ist als Mensch. Ja.
Und auch deswegen bekommt er rund um die Weihnachtszeit ein 6-teiliges Unibet Hockey O'Clock Spezial gewidmet, wo wir viele, viele Stunden über seine große Karriere sprechen werden. Und Reinhard Diewes hat es auch mal so formuliert, er ist der vielleicht am meisten unterschätzte Spieler Österreichs. Und darauf werden wir eingehen. Und das ist eine der vielen großartigen Anekdoten, die sich dann einfach nur als Mosaikstein in dieses große, komplexe Puzzle namens Markus Paintner einfügt. Und ich möchte auf ein paar Dinge eingehen, die in seiner Sprachmitteilung drinnen gesteckt sind. Nämlich hat er auch angesprochen, du versuchst die Arbeit so gut es geht und klar funktioniert das nicht immer und das kennt jeder aus seinem Beruf, in der Halle zu lassen. Wie wichtig ist es für dich, diese Ruhe zu Hause zu haben?
Ruhe ist es schwer, weg davon zu kommen. Weil, okay, außer wenn es absolut nötig ist für die Arbeit oder so. Ich schaue nie Eishockey an während der Saison. Ich habe Eishockey vor und ich verbringe einen Haufen Zeit in der Halle. Ich glaube, es ist wichtig, in meinem Austausch mit Charlie zum Beispiel. Mein Boss, sein Büro ist 20 Meter rechts. Wenn der Spieler noch im Training fertig sind, dass ich bin erreichbar. Wir können gewisse Dinge diskutieren oder wir führen ein paar Meetings oder was auch immer. Aber das komplett abzuschalten, das ist nicht möglich. Aber ich versuche es so gut es geht. Und aber es ist absolut, sonst, wir würden alle Burnout bekommen, Martin. Ich meine, es ist nicht möglich mit diesem, nicht nur Stress, ist, weil es gibt Tätigkeiten, du hast gewisse Dinge und es ist nicht nur Eishockey, es geht ums Schwangerschaften oder Krankheiten oder schwerste, ein Top-Spieler von mir war in Bremerhaven unterwegs und ein Spieler von mir, sein Hund ist verstorben. Der war fix und fertig, 2 Wochen lang. Und zum Glück, wir hatten Ulf Walisch, war dort als Mentalcoach. Und der ist hochgekommen und ich habe die Expertise nicht für so einen Fall. Gell? Und aber alle diese Dinge, lange Rede, kurzer Sinn. Ich stehe auf in der Früh, wenn es gut geht oder wenn es schief läuft, ich stehe auf, ziehe mir die Hosen an, komme in die Arbeit und meine Arbeit, ich versuche so weit, so gut wie möglich, diese Konstanz reinzubringen und die Ruhe. Und ja, Druck baut sich auf, wenn es schief läuft, aber wie kannst du das managen? Wie kommst du raus aus dem Loch? Das ist die Frage. Wir kommen zurück zu, wir müssen Lösungen finden. Nicht nur tschenschen und jammern über das und jenes und der kann das nicht und der kann es auch nicht und na, das macht uns nicht besser und letztendlich wir alle, wir wollen Erfolg haben.
Jetzt hat Markus Paintner angesprochen, da sind 2 Eishockey-Verrückte aufeinander getroffen, ja. wo er vielleicht gedacht hat, okay, es gibt gemütlich ein Bier und auf einmal sitzt man bis spät nachts über einem Eishockey-Spielfeld und skizziert Taktiken. Worüber brütet man da? Wie ja. Muss man sich das vorstellen?
Neue Ideen, und das ist mein Larry Huras, das ist eigentlich, er war mein Coach, unser Coach in Villach für eine Saison. Und er hat mir gesagt, ein guter Trainer ist ein super Dieb. Und er fladerte Ideen und Konzepte von verschiedenen Leuten. Und mit Mark, mit Pinci, wir haben einen Austausch gehabt. Und es war nicht nur komischweise in dieser Phase in Köln. Er hat, glaube ich, 3 Partien angeschaut. Und wir waren dominant in jeder Partie. Aber es war eher so, wir haben über das Mentale eigentlich gesprochen. Vor meiner jüngste Hemmung war drin. Wir haben fast doppelte die Torchancen von unser Gegner, aber dann verlieren wir 3-2 oder Empty Netter 4-2. Und so ist es hin und her, dieser Austausch, neue Ideen und so, nein, das stimmt eh. Und oft, wir haben gesagt, oder zu anderen, wir haben gesagt, Mike, das ist Bullshit, das stimmt nicht. Du musst es anders denken. Und so dadurch, du kannst vielleicht neue Konzepte kriegen, neue Philosophien hören, weil er war auch mit dem Nationalteam unterwegs und mit der Schweiz als Head Coach, die haben eine andere Mentalität für Eishockey. Und ich versuche, weißt du, Dinge raus aus Schweden zu holen. Ideen, Taktik, Systeme, Finnland, Schweiz, NHL. Und letztendlich, du musst auch authentisch bleiben. Wie ist Mike Stewart Eishockey? Ich möchte, dass unsere Mannschaft so spielt, weil ich glaube, wir können damit Erfolg haben. Es ist attraktiv, aber auch wir können Punkte sammeln. Und dann, du musst deine Mannschaft anschauen. So, hier ist das Schwierige. Du musst deine Mannschaft anschauen. Können wir das ausführen? Sind wir in der Lage, dieses System auszuführen? Und so, und dann flexibel, wenn die Antwort nein ist, dann, du darfst nicht nur fortsetzen und sagen, wir müssen so spielen. Na, du musst dein Denken ändern, um deiner Mannschaft eine Chance zu geben, rauszugehen und gewinnen. Und das habe ich in Villa damals gelernt, weil wir waren eher Heavy-Mannschaften. Ich wollte ein sehr aggressives Vorchecking-System spielen. Und es ist in die Hose gegangen. Wir haben das geändert. Und dann, ich glaube, wir haben die 3. meisten Punkte der Rest der Saison eigentlich gekriegt. Aber das war mein Fehler als junger Trainer. Aber im Nachhinein, ja, man muss flexibel bleiben.
Ein letzter Aspekt noch, den ich mit dir besprechen möchte, ist diese extreme Competitiveness, nicht verlieren zu können. Jetzt ist das als Spieler ja so, dass man das in jedem Training machen kann, dass man das in jedem Spiel machen kann, dass man das in der Vorbereitung machen kann, dass man das im Kraftraum machen kann. Wie lebt man Competitiveness als Trainer?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich muss mich selber abbremsen ab und zu von meinem Ehrgeiz und wie ich als Mensch bin. Ja, ich meine, ich glaube, das ist ansteckend. Ja, aber es kann ein bisschen übertrieben werden. Und es ist ein Vorteil, diese Charakteristik von mir, aber es kann auch ein Nachteil sein. Ich meine, es ist egal, ob wir Karten spielen oder was auch immer. Ich kann nicht verlieren. Ich bin richtig sauer danach. Meine Kinder haben das leider auch gelernt. Es ist egal, was wir gespielt haben. Ich habe nie meine Kinder gewinnen lassen. Die haben es verdienen müssen. Punkt. So, Jahre später, die lachen jetzt darüber, aber ich würde sagen, es ist ein feiner Grad zwischen too much and not enough. Aber jeder weiß, wie ich ticke. Jeder weiß, was ich erwarte. Und es gibt keine Überraschungen, wenn du mich als Trainer hast. Du kannst es lieben oder hassen, aber du weißt genau, wo ich stehe.
Wir haben am Anfang des Gesprächs für die Hörerinnen und Hörer hier in Österreich ein klein wenig abgerissen oder umrissen, wofür die Gläsle stehen und was das für ein Club ist. Vielleicht hat sich auch hierher der eine oder andere Hörer aus Deutschland und vielleicht auch im Speziellen aus Wolfsburg verloren, weswegen ich zum Abschluss auch noch ein klein wenig über deine österreichische Vergangenheit reden möchte, wo du vor allem als Spieler weit über das Bundesland Kärnten hinaus auch noch Legendenstatus genießt. Wie viel Kontakt gibt es denn aktuell noch nach Österreich zu einzelnen Personen, vielleicht zu ehemaligen Weggefährten oder zu Clubs?
Leider wegen Corona ist eine Weile her, seit ich eigentlich in Österreich war. Aber ich meine, ich habe Buddies, ich meine ganz ehrlich, ich heute mit Herbert Hornberger telefoniert. Markus Kirschbaumer, der noch in Salzburg unterwegs ist als Goalie-Coach. Mit Markus, mit Pinci meine ich. Ein Brad Schlegel, obwohl er nicht mehr in Villach wohnt. Seine Frau Heidi ist eigentlich sehr gut befreundet mit meiner Frau. Und so, wir haben unsere Ecken und unsere unser, wie soll ich sagen, Friends for Life, sogar ein Günter Lanzinger, das ist eine Weile her, aber aus dem Nichts auf einmal rufe ich den Ginke an, einfach zu hören, wie es ihm geht. Big Mike Rückle, er war der Besitzer von unser Fitnessstudio, wo wir hingegangen sind in Villach. Und ich bin ständig im Kontakt mit ihm. The lifelong friends und super Leute. Und nach wie vor, wir haben das gleich am Anfang besprochen. Ich finde, das Eishockey in Österreich hat einen Platz. Es hat einen Platz. Und durch ein bisschen Entwicklung und Leute, die dranbleiben, es ist noch immer ein Top-Liga. Was, die waren vertreten dort in der Champions League, viel auch war mit dabei. Das finde ich super. Und das gefällt mir, weil es ist eh klar, in Europa, Fußball ist Nummer eins. In Österreich, Skifahren, ja, ist riesig. Aber Eishockey ist der geilste Sportart der Welt. Und ich hoffe, dass wir mehr und mehr Fans zu uns gewinnen können.
Und wenn es Events gibt, die noch ein klein wenig mehr faszinieren in Österreich, dann handelt es sich vor allem in der Regular Season, vor allem im Grunddurchgang um das Kärntner Derby, wenn Villach, dein Ex-Verein und Klagenfurt aufeinandertreffen. Verfolgst du Kärntner Derbys noch ein klein wenig? Zählt das für dich noch was?
Ja, absolut. Ich meine, interessanterweise, weil ich gewusst, dass es um die Ecke steht, diese Freiluftderby. Mein Trainerstab hier mit Haskins und Schuchak auf YouTube sind wir gegangen. Die allererste Freiluftderby, Klagenfurt gegen Villach, war ich mit dabei, mit Peinzi eigentlich zusammen. Und der Rest von unser Kajoten dort in Villach. Und wir haben es gewonnen. Und dieses Gefühl, nicht nur, dass wir gewonnen haben, aber dieses Gefühl war unglaublich. Es hat geschnieben. Ich glaube, 32.000 Zuschauer waren live dabei. Großes Anlauf, weißt, Werbungen, alles, Wochen vorher. Und der Anticipation und der Druck, es war mittendrin von der Saison. Aber trotzdem, das war ein Playoff-Spiel. Beide Mannschaften wollten unbedingt gewinnen. Und so im Laufe der Zeit, obwohl ich nicht mehr in Österreich bin, ich verfolge der Freiluftderbys vor allem, ich meine, sogar normale Derbys zwischen Villach und Klagenfurt, weil das ist ein Teil von mir. Wirklich, ich war so lange in Villach und in Kärnten. Und jetzt, ich habe ein bisschen mehr Perspektive als nur Villach gegen Klagenfurt, ganz Kärnten. Das ist ein special place, wo Eishockey eine große Rolle spielt. Und es gibt Tradition. Und die Fans fiebern mit. Und ich wünsche, du weißt es eh, ich muss sagen, ich wünsche beide Seiten viel Glück in der kommenden Derby, aber blau-weiß wie immer, Baby.
Und das ehrt dich auch sehr, dass du es zumindest versuchst, neutral zu sehen. Vielleicht bist du auch beim nächsten Mal tatsächlich mit dabei, denn am 20. Dezember gibt es das nächste Kärntner Derby. Villach gegen Klagenfurt ist auch live zu sehen hierzulande auf Puls 24 und auch international auf puls24.at/Eishockey. Für all diejenigen, die das in Deutschland vielleicht auch nicht ganz nachvollziehen können, und auch dort gibt's unfassbare Rivalitäten unter den großen, jetzt klassisch Mannheim und die Eisbären, aber auch unter den Kleinen, gerade Anführungszeichen Kleinen, Klein ist in Deutschland eh niemand mehr. Und die werden auch alle sehr intensiv gelebt, aber wie war das damals für dich, wenn es hieß, es ist Derby-Woche oder heute ist Derby-Tag? Wann hat es da angefangen zu kribbeln?
Kribbeln und zittern, weil es ist egal, wo beide Mannschaften auf der Tabelle gestanden sind, es war eigentlich scheißegal. Scheißegal. Klagenfurt gegen Villach. Es war Playoff-Stimmung. Wir haben es gespürt, weißt du, damals Holsti war unser Coach, er hat extra Meetings geführt und das ist enorm wichtig, Jungs, wir müssen gut drauf sein und es hat nicht immer geklappt. Aber du weißt, dass du im Leben warst, wenn du in ein Kärntner Derby gespielt hast. Wirklich. Na, ich kriege noch immer Gänsehaut.
Es ist vor ein paar Jahren eine neue Tradition eingeführt worden für vielleicht die deutschen Hörerinnen und Hörer. Klagenfurt und Villach liegen circa 30, 35 Kilometer voneinander entfernt und dazwischen liegt der Wörthersee. Wunderschöne Urlaubsregion für all diejenigen, die auch mal Kärnten besuchen möchten. Und über diesem Wörthersee thront eine Aussichtsplattform, ein Aussichtsturm namens Pyramidenkogel. Und der wird nach jedem Kärntner Derby seit einigen Jahren für den einen Abend immer in den Vereinsfarben des Siegers erleuchtet. Und das ist dann besonders pikant, wenn zum Beispiel ein Derby in Villach stattfindet, Villach das gewinnt und Klagenfurt dann bei der Heimfahrt am blau erleuchteten Pyramidenkugel vorbeifahren muss und umgekehrt. Hätte es diese Tradition zu deiner Zeit schon gegeben, wie viel mehr Einsatz hättest du noch versucht abzurufen, um auch ja sicherzustellen, dass Klagenfurt am blauen Pyramidenkugel vorbeifahren muss?
Ja, mehr Bedeutung auf ein Derby wäre schwer zu schaffen, aber ich finde diese Tradition, aber das spricht zu, wie geil die Fans in Kärnten sind, wie viel Interesse es gibt. Und ich meine, ganz ehrlich, das weiß ich selber nicht. Diese Rivalität ist es seit, was jetzt? Fast 70 Jahren? 60 Jahren? Ja, es gibt schon ein bisschen Respekt zwischen den zwei Clubs, aber auch ein Quäntchen Hass, auch was gehört dazu in unserer Sportart.
Ich möchte zum Abschluss noch einen kleinen Ausblick sportlicher Natur mit dir wagen. Es kommt diese extrem intensive Zeit jetzt auf uns zu. Für die Fans die tollste, eigentlich neben den Playoffs, weil um Weihnachten man natürlich oft daheim ist, man vielleicht auch öfter in die Eishalle gehen kann und Eishockey ist immer noch am besten, wenn man vielleicht schon mit der Nase am Plexiglas tatsächlich pickt. Aber es kommen die ganzen Big Boys jetzt noch für die Grizzlies mit Mannheim, mit Berlin, mit Düsseldorf, mit Köln, mit Ingolstadt und nochmal mit München bis zum Jahresende. Ein Mammutprogramm. Wie versuchst du dich da kurz- und mittelfristig mit deiner Mannschaft aufzustellen und darauf einzustellen?
Ruhe zu bewahren, Konstanz durchzuziehen und eigentlich das beizubringen, wie geil es ist. Weißt, wir gehen raus und wir haben unsere Leidenschaft zum Job gemacht. Und dass es eigentlich ein Privileg ist, dass wir rausgehen können. Und es hört sich ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen komisch an. Aber das ist der einzige Weg. Ich meine, die Jungs, ich meine, die sind müde. Die sind saumärt, angeschlagen. Unsere Fans hier in Wolfsburg, wir haben, weißt du nicht, der größte Zuschauerzahl der Liga, aber die sind treu. Die unterstützen uns durch und durch. Gute Zeiten und schlechten Zeiten. Und er möchte, dass wir zusammenrücken und dass wir, weißt du, Punkte sammeln und nach oben klettern. Und ich glaube, wir sind in der Lage, das zu erledigen. Und das ist eher, weißt du, Regeneration steht auf die erste Stelle, wirklich zwischen den Spielen, weil Rest is a weapon. Du kannst nicht viel trainieren. Wir lernen von der Videoanalyse. Das haben wir durch die ganze Saison gemacht. Und stolz, weißt du, unser Trikot zu tragen, zu sein. Wir gehen raus, wir glauben das zusammen, wir können was bewegen. Und das gibt mir Mut, wirklich. Weil die Arbeit hinter den Kulissen, das ist eigentlich, was ich liebe. Die Show, das Spiel, das ist das Endresult. Aber hier, weißt du, mit den Jungs unterwegs zu sein, mit meinem Trainerstab, meinen Physios, Betreuer, alle drum und dran, das ist Teamwork. Das ist Zusammenhalt. Und wenn wir das gut managen können, dann wir können Erfolg haben.
Und spätestens jetzt weiß man, warum dich Markus Breitner ohne Untertreibung als einen der besten Trainer Europas bezeichnet. Und möchte mich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich bei dir bedanken, dass du über eine Stunde Zeit genommen hast. Es ist so wenig Zeit vorhanden für solche Dinge, deswegen ehrt es mich extrem, dass ich mit dir so lange plaudern durfte. Es ist auch ein Glücksfall, dass die Stimme noch mitgemacht hat, aber es ist immer wieder schön, mit dir über Eishockey plaudern zu dürfen und freue mich schon auf das nächste Mal dann wieder hier bei Unibet Hockey O'Clock.
Jede Zeit, Martin. Vielen, vielen Dank, Buddy.
Unibet. Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt.
Unibet Hockey O'Clock.